Wenn ich einen Kuchen backe, handelt es sich dann um einen jüdischen Kuchen? Wenn ich einen Schlüssel anfertige, handelt es sich dann um einen jüdischen Schlüssel? Sehen Sie, warum aber heißt es dann trotzdem so oft, ich schreibe jüdische Literatur, bloß weil ich, die Autorin, zufällig jüdisch bin? Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte unseres heutigen Gastes, der Schriftstellerin Lana Lux. Mit ihr wollen wir heute über ihr Schreiben, ihre Biografie, ihr Judentum und ihre Bücher sprechen, von denen viele Kritiker sagen, dass sie jeweils so unterschiedlich sind, dass man sich wundern muss, dass sie tatsächlich von ein und derselben Person stammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schon immer Tachles, dem Jubiläumspodcast des Zentralrats der Juden in Deutschland. Mein Name ist Philipp Hellmann-Engel. Hallo Lana, freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr gern. Du bist Schriftstellerin, Lana, und ich habe im Vorfeld mit vielen Schriftstellern gesprochen. Und die haben gesagt, dass Corona eigentlich in ihrem Leben jetzt seit ein paar Monaten gar nicht so viel verändert hat, weil diese Schriftsteller, zumindest die haben das gesagt, eigentlich sehr zurückgezogen leben und auch so diese Ruhe brauchen, um ihre Bücher und ihre Geschichten zu schreiben. Wie ist das bei dir? Ist das genauso oder hat Corona dein Leben wie bei vielen anderen durcheinander gewirbelt?
Ja, sowohl als auch. Irgendwie sind wir ja alle gleich und irgendwie sind wir gleichzeitig völlig verschieden. Ich muss sagen, mit Social Distancing, zurückgezogen und allein sein, also es ist, damit kann man mich nicht ärgern. Also das ist wirklich kein Problem. Also ich bin
Du hast gerne, das gerne, auch in der Ruhe zu schreiben.
Ich hab's gerne allein. Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, zeitweise. Und genau, und strahle gerne, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, und das sollte dann halt so ein Verhältnis von 1:4 haben. Ja. Also 4 Teile allein sein, 1 Teil in Öffentlichkeit strahlen. Das ist dann, da fühle ich mich wohl. Das ist tatsächlich selten möglich, weil während ich schreibe, habe ich halt 5 Teile einfach allein sein, und während das raus ist, das Buch, habe ich 5 Teile in der Öffentlichkeit sein.
Das heißt, es ist dann die komplette Gegenwelt, wenn das
genau.
Buch erstmal
und
draußen
im Moment
ist.
Mag ich das tatsächlich gerne. Ich habe im Moment meine 4:1.
Vermisst du die Lesereisen oder andersrum, freust du dich wieder auf die Zeit, wenn du das nächste Buch veröffentlicht hast und Corona dann hoffentlich vorbei ist, dass du dann wieder unter Leute gehen kannst und auch den Kontakt zu deinen Lesern pflegen kannst?
Du, ich bin dann noch viel optimistischer. Ich glaube ja, dass ich halt mit meinem mit dem aktuellen Buch Jägerin und Sammlerin halt nochmal die ein oder andere Lesung nachholen werde. Habe auch noch ein paar ausstehende Termine jetzt im Frühling und Sommer, und ich hoffe, es werden noch welche dazukommen. Denn ich würde das tatsächlich schade finden, dieses Buch, an dem ich ja 3 Jahre gearbeitet habe und das mir auch wirklich viel bedeutet, nicht weiter präsentieren zu können oder mit Menschen da im Gespräch zu sein. Allerdings sind mir dadurch auch die ein oder andere Lesung erspart geblieben, die ich auch gar nicht so wahnsinnig gern gemacht hätte.
Welche Lesungen wären das? Das will natürlich jetzt jeder Zuhörer wissen.
Das wären Lesungen, bei denen ich wusste, dass es halt einfach keine schöne Location ist, kein gutes Licht sein wird, die Stühle für das Publikum unbequem sein werden. Ich bin total Ästhet, durch und durch. Und ja, und die Sachen, bei denen ich wusste, es wird halt so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass alles irgendwie so ein bisschen kahl und komisch und kalt und sachlich ist, da habe ich mich gar nicht so sehr drauf gefreut, und die sind weggefallen und ich fand es okay.
Gehört also auch zum Leben eines Schriftstellers dazu, manchmal etwas befremdliche Lesungen abhalten zu müssen?
Ja, absolut. Also ich meine, ich bin ein sehr sensibler Mensch und ich habe zu allem eine Meinung, und die Sachen machen extrem viel mit mir, und wenn ich nur das alles so gestalten würde für mich, dass sich alles gut anfühlt, würde ich relativ wenig machen. Weil meine echte Komfortzone, die ist wahnsinnig klein. Das heißt, ich bin fast immer außerhalb dieser Komfortzone. Das gehört dazu, ja.
Was ist die dümmste Frage, die ein Leser dir je gestellt hat auf einer Lesereise?
Das ist gleichzeitig die häufigste und die typischste. Wie viel davon ist autobiografisch?
Und?
Ja, also je nach meiner Stimmung kommt dann halt eine mehr oder weniger sarkastische Antwort darauf.
Auf das Thema kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber hoffentlich dann etwas intelligenter nachgefragt, wenn es dann darum geht, wie viele Rollen du sozusagen repräsentierst und dass häufig Medienvertreter dich sozusagen immer nur versuchen, auf eine dieser Rolle festzunageln. Da sprechen wir aber gleich drüber. Seit wann hast du dieses Gefühl der inneren Notwendigkeit, schreiben zu müssen? Weil wenn man sich deine Biografie anschaut, mit 10 Jahren Bauern aus der Ukraine, darüber sprechen wir dann nachher, ins Ruhrgebiet gekommen, nach Gelsenkirchen, in den schönen Ruhrpott, dann Ökotrophologie studiert, dann Schauspiel. Da liegt das Schreiben jetzt vielleicht erstmal nicht ganz so nahe. Seit wann hast du das Gefühl, schreiben zu müssen?
Ich habe schon immer geschrieben. Ich hatte schon immer das Gefühl, schreiben zu müssen. Ich hatte nur keine Ahnung, dass das irgendjemand lesen will. Ich habe schon immer geschrieben. Ich habe mit Tagebuchschreiben angefangen, als wir nach Deutschland gekommen sind. Da war ich 10. Mit 10 habe ich angefangen, täglich zu schreiben. Ich habe immer schreibend gelebt. Es war am Anfang auf Russisch und war dann auf Deutsch und war dann wieder auf Russisch und war dann mal so. Und irgendwann war das dann sogar auf Englisch. Und
deine Romane schreibst du aber auf Deutsch?
Ich schreibe sie auf Deutsch, ja.
Da sind wir schon direkt beim Thema, Lana. Wir wollen im Rahmen dieser Podcast-Reihe über Vielfältigkeit sprechen und darüber, wie stark die jüdische Gemeinschaft von Migration und von Migrationsgeschichten geprägt ist. Würdest du sagen, dass dieser Teil deiner Biografie dein Schreiben und deine Geschichten prägt?
Auf jeden Fall.
Inwiefern?
Also, es prägt das genauso sehr wie das Jahrzehnt, in dem ich geboren wurde, genauso wie die Weltereignisse, die um mich herum passiert sind, wie all das, was ich gelesen, erfahren, gesehen, gehört habe. Es ist einfach ein Teil davon, wo ich stehe und was mir zuteil geworden ist, mitbekommen zu können in dieser Welt und dadurch, was ich gelernt habe, was ich verstanden habe, welchen Blickwinkel ich auf die Sachen habe. Also wir haben ja immer einen irgendwie, ich meine, ich kann den Raum nur deswegen gerade so sehen und beschreiben, wie ich hier sitze, weil ich auf diesem Stuhl sitze. Und übrigens, ich habe mir diesen Stuhl nicht ausgesucht, ihr habt mir den zugewiesen. Aber es macht nichts, ja, also ich könnte jetzt überlegen, okay, wo könnte ich besser sitzen und ob du vielleicht eine bessere Perspektive hast, aber es macht mir nichts. Ich nehme diesen Stuhl an, ich betrachte den Raum von der Perspektive, von der ich ihn sehe und manchmal denke ich mir, wie sieht der Raum wohl aus deiner Perspektive aus? Und ich glaube, das, was vielleicht so ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen ein Talent ist, was ich sehr schätze, was ich habe, ist, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie der Raum aus deiner Perspektive aussieht. Und wenn ich mir das vorstelle, stelle ich mir noch vor, wie er aus deiner Perspektive aussieht. Und zwischendurch stelle ich ihn mir noch von oben vor. Und das meine ich jetzt sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne. Also das ist etwas, womit ich schon immer so gelebt habe. Und
große Diskussion in der Literaturwissenschaft und Literaturkritik, inwiefern man die Biografie, die Lebensumstände, die Sozialisation eines Autors einbeziehen muss bei der Deutung des Werkes. Vielleicht können wir uns schrittweise etwas daran annähern.
Ja, wenn man sonst keine Fantasie hat, kann man sich darauf schützen. Ansonsten kann man vielleicht auch die Sachen einfach nehmen, wie sie sind und schauen, was sie weiter mit einem machen. Ich glaube, Kunst entsteht durch jemanden und wird nicht von dieser Person gemacht. Manchmal auch schon, aber häufig glaube ich, dass es einfach so ist, dass Künstler einfach das Glück haben, dass ein bestimmtes Kunstwerk durch sie geboren wird und einfach geboren werden möchte.
Manchmal auch beides, oder? Das Zusammenspiel von Umwelt und
Individuum. Manchmal auch ein bisschen beides, genau. Vielleicht sucht sich das Kunstwerk jemand Geeignetes irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, es kann auch für sich stehen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man es deuten muss aufgrund der Biografie von jemandem. Ja. Außer man sucht, ja, ist das jetzt authentisch genug?
Ja, das wäre dann diese sehr, sehr verengte Blickweise, wo du ja auch immer ein bisschen Anstoß nimmst. Und da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Frage. Der Fußballtrainer Christoph Daum hat mal gesagt, die Summe meiner Rollen, das bin ich. Daraus setzt sich mein Christoph Daum-Sein zusammen. Bei dir ist es wichtig, das klang schon mal vorhin an, nicht festgenagelt zu werden in der öffentlichen Wahrnehmung auf eine Rolle, also sprich auf eine Zuschreibung. Frau sein, Jüdin sein, Mutter sein, Migrantin sein, Deutsche sein und. Warum ist dir das wichtig?
Weil ich einfach sehr nach der Wahrheit strebe und sich auf etwas festnageln zu lassen oder mich selber auf etwas niederzulassen und zu sagen, okay, das ist es, würde bedeuten, ich verleugne den Rest und das würde mich von der Wahrheit wegführen. Und da Wahrheit immer meine Wahrheitssuche meine Maxime ist, muss ich mir selber eingestehen und zugestehen, ja, in dieser fluiden Form zu bleiben. Und das wünsche ich mir, dass ich genau so halt gesehen werde, so, ne? Also so ein bisschen vielleicht so wie Element Wasser oder Element Feuer, ist es ja sehr, sehr schwierig zu fassen. Also wo sind die Grenzen des Feuers? Die sind ja verschieden, es springt auch mal über und wird manchmal sehr klein und manchmal sehr groß und verändert sich. Und bei Wasser ist es noch viel stärker, es verändert ja sogar seinen Aggregatzustand. Und dann gibt es ja ganz besondere Momente, wo aus dem gasförmigen Zustand einfach der feste wird. Mhm. Ja, also auch diese Momente kann es geben. Und wenn man halt fragen würde, nein, sag mir einfach, wie Wasser ist in einer Form. Das könnte ja keiner sagen. Man würde sagen, du musst begreifen, es kann verschiedene Formen annehmen. Mhm. Und so ist es halt mit mir auch.
Dein Werk spricht für dich. Hier wollen wir über eine Form der Lana Lux sprechen. Nämlich über deine Biografie, über dich als Mensch, was dich geprägt hat, wer du bist. Da wollen wir mehr drüber erfahren. Und wir hatten es gesagt, Lana, du bist mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen, nach Gelsenkirchen. Kannst du dich noch an den Tag deiner Abreise aus, das wird niemals klappen, ich werde es nicht fehlerfrei aussprechen können, Dnipropetrovsk?
Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern und es war ein Samstag. Und ich hatte irgendwie aus irgendeinem Grund so die leichte Vermutung, vielleicht wird es nicht klappen, weil es mit der Ausreise nach Israel auch schon nicht geklappt hat. Insofern kannte ich diese Aufbruch- und Packstimmung, also alles war schon mal gepackt und wurde nochmal entpackt. Ja, und bevor wir abgereist sind, habe ich nochmal meine Hausaufgaben für Montag gemacht. Und
dieser Montag ist nicht gekommen.
Genau, weil ich dachte, vielleicht klappt es mit der Ausreise nicht und dann habe ich immerhin meine Hausaufgaben. Aber ja, es hat geklappt. Wir sind dann mit dem Zug aus Dnipropetrovsk erstmal nach Kiew gefahren. Es war ein Nachtzug und mit so einem Schlafabteil. Und dann kamen wir am nächsten Tag in Kiew an und es war eigentlich eine unerfreuliche Sache, die einen eigenen Podcast füllen könnte, weil da war halt sehr viel Mafia-Macht gerade zu der Zeit und die Zugbegleiterinnen haben ein bisschen abgecheckt, welche Leute zur Abreise da sind. Das ist ja nicht schwer zu erkennen, einfach so 6 riesige Taschen und schwarze lockige Haare sprechen häufig für eine Ausreise ins Ausland. Genau, diese Menschen wurden mit ihren genauen Koordinaten im Zug dann weitergegeben und wurden vom Zug bereits von Leuten erwartet, die ihnen Trageservice angeboten haben, das man nicht ablehnen durfte. So auch wir und auch noch ein paar andere Leute, die dann da abgereist sind mit uns von Dnipropetrovsk mit demselben Zug. Genau, und dann wurde ich meinen Eltern weggenommen und die wurden dann um Geld erpresst und so weiter. Aber wie gesagt, das hätte nochmal einen eigenen Podcast füllen können. Wie man merkt, bin ich ja gut davongekommen und wir alle. Und dann sind wir erstmal in einen Bus gestiegen und dann ging es erstmal sehr, sehr lange mit dem Bus durch Polen und dann bis nach Deutschland. Und dann kamen wir in Unamassen an. Es war wieder spät geworden. Es war ein Abend, fast schon Nacht. Und kam raus, man konnte nicht sehen und die Füße waren geschwollen, daran erinnere ich mich, ich konnte nicht auftreten. Und dann wurden diese gesamten riesigen, extra für diese Ausreise angefertigten Taschen rausgezerrt, unten aus diesem Bus. Und dann wurden wir unseren Zimmerchen zugewiesen mit den Doppelstockbetten und am nächsten Tag, hatten wir einen neuen Status in unserem Leben. Wir waren Ausländer, Kontingentflüchtlinge und so weiter wurden auf so ein Startfeld ganz unten gesetzt und wie in so einem Spiel, mal gucken, wer halt dann weiterkommt.
Warum hat es mit Israel nicht geklappt und was waren vor allem deine ersten Eindrücke von Deutschland, in dem Fall Unamassen?
Mit Israel hat es nicht geklappt, weil mein Vater 5 Tage, bevor meine Mutter und ich unseren Flug antreten sollten, oder 4 Tage sogar, die Reise abgeblasen hat, nachdem er eine Woche in Israel war und nachdem er nach dem 2. Tag, an dem er sehr begeistert von Israel war, festgestellt hat, dass er diese Art des Lebens, die uns dort hätte erwartet, als Zuwanderer aus der Ukraine einfach nicht wollte. Er war halt sehr desillusioniert davon, er war halt super zionistisch, seit er irgendwie denken konnte und hat irgendwie sich so ein bisschen eine Heimat zusammengesponnen, wo Leute ihn mit offenen Armen empfangen. was einfach der Realität nicht entsprechen konnte und auch nicht entsprochen hat.
Hat er diese Entscheidung jemals bereut? Hast du diese Entscheidung jemals bereut?
Ich habe diese Entscheidung 1000-mal bereut, vor allem in all den Jahren, wo ich mich in Deutschland sehr, sehr unwohl gefühlt habe und auch noch in diesem Mindset gelebt habe, was irgendwie auch verbreitet um mich herum war, statt nach Lösungen zu suchen, auf das Problem zu schauen und nach der Schuld zu suchen. Und solange ich in diesem Mindset gelebt habe, habe ich natürlich mit dieser Entscheidung häufig gehadert, habe mich fremd gefühlt, habe mir ausgemalt, wie viel glücklicher ich vielleicht in Israel wäre oder wie viel glücklicher ich wäre, wenn wir dort geblieben wären, wo wir waren und all diese Sachen. Und heute bereue ich das überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass mein Vater das bereut hat. Und wenn ja, würde er das niemals zugeben, sagen wir es mal so.
Und zurück zur zweiten Frage, die ersten Eindrücke von Deutschland?
Ja, die ersten Eindrücke von Deutschland. Es war, also das Flüchtlingscamp war großartig, ich habe es geliebt. Ich durfte endlich einfach alleine mich dort innerhalb dieses Zauns bewegen, weil dieser Flüchtlingscamp, das war für mich als Zehnjährige, fühlte sich das relativ groß an. Und ich hatte eine Art Freiheit gewonnen, die ich in der Ukraine nie hatte, weil das so wahnsinnig kriminell war und ich einfach meiner Selbstständigkeit völlig beraubt war dadurch, dass man mich nirgendwo hin hätte alleine gehen lassen können, auch nicht zur Schule, auch nicht zu meiner Oma, obwohl sie irgendwie nur 5 Minuten von uns entfernt gewohnt hat. Und plötzlich durfte ich mich da so frei bewegen. Das fand
also ein bisschen
ich gut.
Ein Abenteuer in der Anfangszeit?
Ja, es war halt so ein bisschen Abenteuer. Da war halt auch nochmal so ein Feld direkt dran. Da war halt so ein Caritas-Laden, wo ich Schuhe für meine Mutter besorgt habe. Ich habe mich so richtig cool damit gefühlt. Und dann war halt da also aus der heutigen Perspektive, um das jetzt wirklich zu beschreiben, es war ein winzig kleiner Edeka, wie es ihn in manchen ganz kleinen Orten gibt. Jeder kennt es, diese winzig kleinen Edekas. Und ich weiß aber noch dieses Gefühl von, oh mein Gott, was ist das für ein Supermarkt? Sind Sie verrückt? Das ist ja alles voll von verschiedensten Sachen.
Weil es in der Ukraine nicht gab.
Nein, natürlich nicht. Also es war wirklich eine ganz, ganz krasse Zeit. Also es gab halt so einzelne neue Läden, wo es auch so Sachen gab wie Bananen oder Ananas. Da sind wir manchmal museumsmäßig so dran vorbeigegangen, weil um zu sehen, wie sieht Ananas aus. Aber es war nicht möglich, sie zu kaufen oder zu essen. Und plötzlich war man in so einem Supermarkt. Wir haben das auch nicht so richtig verstanden, wie das eigentlich geht, dass die Sachen da einfach so frei liegen. Warum liegen sie da frei rum? Und und irgendwie war das auch sehr cool, dass dieser eine D-Mark aus dem Wagen dann wieder rauskam, weil es war ein bisschen Überwindung, so eine echte D-Mark einfach in sowas reinzustecken, wo man nicht sicher sein kann, dass sie rauskommt. Aber sie kam raus und diese Erfahrung hat einen so ein bisschen gelehrt und dann, ja.
Das war so deine Wahrnehmung, weißt du retrospektiv, wie die Wahrnehmung deiner Eltern war?
Ja, absolut furchtbar. Also die wurden dann auf so einem Platz irgendwie morgens versammelt und sollten da diesen Hof sauber machen. Und mein Vater dachte so, okay, wir kommen nach Deutschland und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen auf so einem Hof wie so Sträflinge irgendwie so den Hof sauber. Ich glaube, die Deutschen dachten, okay, wir fangen sie so auf und wir machen so eine gemeinschaftliche Arbeit und das ist so niedrigschwellig, dass sich alle kennenlernen. Also diese deutsche Mentalität von so Tierfreundlichkeit, also so Ausländerfreundlichkeit, genau. Genau, und das sollte dann, wir haben das in der Familie immer so Tierfreundlichkeit genannt.
Gab es denn überhaupt Austausch in den ersten Wochen oder Monaten mit Deutschen? Also mit Bio-Deutschen?
Naja, mit diesen Leuten, die dann halt mit den Erwachsenen dann so einen Hof geputzt haben oder sie dann ihnen erklärt haben, wie sie sich in einer Reihe aufstellen, damit sie dann ihre erste Sozialhilfe bekommen und
also
so weiter.
Also sozusagen Funktionäre, die
ja,
da
genau.
gearbeitet haben.
Ja, genau. Es war wirklich ein abgeschlossener Camp. Es waren so ganz kleine Häuschen da und da waren so winzig kleine Zimmerchen und da waren halt die Stockbetten und da haben wir dann drin halt gewohnt. Es gab in diesem Häuschen so eine Gemeinschaftsküche. Da haben alle Familien dann halt sich was zubereiten können.
Summa summarum, wie lange wart ihr da und wie ging es
dann
weiter?
Wir waren super kurz da. Wir waren super, super kurz da, 2 Wochen. Mhm. Andere Leute waren da monatelang, weil sie halt ein bisschen wählerischer bei der Stadt waren, wo sie dann letztendlich hinkommen wollten und sollten. So Leute wollten nach, also es war in NRW, es war unermassen, das heißt, man musste in NRW bleiben. Ich habe letztens ein Interview gegeben, wo dann halt irgendwie dann ein O-Ton von mir gegeben wurde, andere Leute wären nach München gekommen. Nein, das ist einfach falsch. es war nicht möglich. Also per Gesetz war das so, Leute wurden zugeordnet zu den einzelnen Bundesländern. Nur innerhalb dieses Bundeslandes durfte man dann auch eine Wohnstadt angeben. Einige Städte waren halt auch nicht möglich anzugeben, da sie halt ja, ihr Kontingent dann halt wiederum schon voll war an Leuten, die sie aufnehmen kann. Und natürlich wollten viele Leute eine Stadt wie Düsseldorf, eine Stadt wie Köln, ne, innerhalb NRW, kann man sich ja vorstellen, oder halt zumindest so Essen, Dortmund, Duisburg, so Unistädte.
Warum wurde es bei euch Gelsenkirchen?
Weil man, ja, es war ja alles so mit Mundpropaganda und meine Eltern wussten halt, dass es halt in den anderen Städten sehr, sehr schwierige Startbedingungen sind, halt irgendwie eine Wohnung zu finden. Und die hatten auch gehört, dass in Köln zum Beispiel diese Flüchtlingsunterkünfte einfach solche irgendwie auf dem Wasser schwimmende Container sind. Was ich super aufregend fand, muss ich sagen. Finde ich nach wie vor. Also, aber ich bin auch ein bisschen mehr abenteuerlich als meine Eltern. Und ja, und in Gelsenkirchen sollte es großartige Flüchtlingsunterkünfte geben.
And war nicht der Fall.
That's it. Naja, doch, die war dann, aber das ist halt, sagen wir es mal so, ich kann nicht sagen, wie das für sie war. Sie sind halt völlig andere Menschen als ich und sie haben einfach eine ganz andere Prägung als ich. Die sind nicht mit Internet aufgewachsen, sie sind nicht mit dieser Art von Internationalität aufgewachsen. Die konnten sich nicht per Google View schon mal angucken, wie es in San Francisco dann diese Straße aussehen wird, wo man dann sein Airbnb haben will oder sowas. Also es ist eine völlig andere Welt. Man kann sich viele Sachen noch nicht mal vorstellen. Bevor man sie gesehen hat, muss sich auf andere verlassen. Und sie dachten halt, naja, wer weiß, wie lange wir da wohnen müssen. Und Wohnsituation war ja so ein Issue, so ein großes Thema sowieso schon ihr Leben lang. Also beide haben in relativ beengten Verhältnissen gelebt und das war immer ein großes Thema. Und dann die Aussicht darauf, jetzt weiter in so einem Flüchtlingscamp, eventuell unter sehr schlimmen Bedingungen, vielleicht für mehrere Jahre wohnen zu müssen, das war für sie einfach unerträglich. Also haben sie gedacht, okay, wer weiß, was halt noch kommen wird. Wir nehmen das, was halt jetzt relevant sein wird. Und das ist die Wohnsituation. Also haben sie sich dafür entschlossen und haben dann einfach dieses Gelsenkirchen gewählt. Und ich weiß noch, der Tag, an dem dann halt, weil natürlich haben die sich gefreut, Gelsenkirchen, here you go, haben wir sehr schnell dann die Erlaubnis bekommen. Und dann kam wieder ein Bus. In seinen Bauch wurden wieder die Taschen verladen, die dann irgendwann später in irgendwelchen Kellern dann gelandet sind mit dem ganzen Zeug. Und dann ging es halt nach Gelsenkirchen und ich weiß noch, wir fuhren da ein und ich dachte, bitte lass es nicht das sein.
Also ich komme aus Bochum, die private, genau, das ist der Ruhrpott-Humor. Also ich bedauere dich sehr, ja, ich weiß, wovon ich spreche, Gelsenkirchen, Bochum ist Katastrophe. Also es ist immer das Beste, was man draus macht, auch da kann man glücklich werden.
Ja, ist mir nicht gelungen, also glücklich bin ich erst später geworden.
Sehr gewöhnungsbedürftig. Wir wissen von vielen Zuwanderern, wir befinden uns ja im Jahr 1996 ungefähr, richtig?
Ja.
Wir wissen von vielen Zuwanderern, sowohl jüdischen als auch nicht jüdischen, dass sie hochqualifiziert waren und dass da wirklich die Politik, auch die Bundesregierung zu der damaligen Zeit und die Landesregierung wirklich viel Mist gebaut haben. Ja? Also wirklich jetzt Tacheles gesprochen. Ist es deinen Eltern gelungen, beruflich Fuß zu fassen in Deutschland?
Nein, leider nicht. Also sie gehören leider zu den Menschen, die dann dadurch, dass sie nicht aufgefangen wurden, praktisch auch nicht mehr nach oben gekommen sind.
Die Antriebsfeder für Migration, in dem Fall ja auch in der Geschichte von deinen Eltern, ist ja woanders ein neues Leben anzufangen, um ein besseres Leben zu führen. Würdest du sagen, das hat sich eingelöst oder ist sozusagen das Geschenk von deinen Eltern, dass du dieses bessere Leben führen kannst?
Ja, ich glaube, das ist halt so ein häufiges Problem, was ja so Migrantenkinder haben, dieses ungebetene, sogenannte Geschenk zu bekommen. Also sagen wir es mal so, ich bin zufrieden mit meinem Leben und vor allem in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass ich das Leben führe, was ich führen möchte und was zu mir passt. Ich würde nicht sagen, dass ich es dank der Migration habe, sondern trotz.
Inwiefern?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie so easy war. Also vielleicht für irgendjemanden, für mich definitiv nicht. Ich habe für alles, was ich jetzt gerade habe, sehr, sehr viel gearbeitet und sehr viel auch durchgestanden.
Gegen Widerstände, weil du Migrantin bist? Weil du diesen inwiefern?
Ja. Ich habe sehr viel Rassismus erfahren. Ich habe Mobbing erfahren. Ich habe einfach so diese auf sozial auf der untersten Stufe zu sein und da einfach so von vielen Dingen ausgeschlossen sein erfahren. Also es waren wirklich sehr viele harte Jahre. Sehr, sehr viele.
Ist es für dich eine Antriebsfeder gewesen, auch zu zeigen, ich zeig's euch? Oder vielleicht noch
Nein,
immer?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Also ich war viele Jahre einfach in dem Modus, dass ich dachte, ich funktioniere, ich überlebe, ich mache das.
Wann hat sich das geändert?
Das hat sich geändert, als ich so 24 war und in Hamburg war und einen persönlichen kompletten Zusammenbruch hatte, ja. Und dann einfach auf der einen Seite irgendwie aufgegeben habe und aufgehört habe zu versuchen, was ich vorher versucht habe und vielleicht irgendwo losgelassen habe, ja. Und dann ist mein Leben nochmal zu sehr viel Besserem geworden. Ja, einerseits also auch schon, als ich in Hamburg war und dann halt in Berlin. In Berlin habe ich mich sehr, ja, ich bin wirklich aufgeblüht, kann
Der
ich sagen.
Der Neuanfang in Berlin, wie bei so vielen.
Ja, und genau, und das war halt auch die Zeit, wo ich dann, es ist interessant, dass alle sagen, ja, was ist dein echter Name? Das ist mein echter Name, als ich zu meinem echten Namen gefunden habe. Mein echter Name hat mir meinen echten Weg eigentlich vorbereitet.
Man muss dazu sagen, Lana Lux ist ein Pseudonym, aber in dem Sinne, wie du es beschrieben hast, das bist du.
Ja.
Es ist in der Migration ein bekanntes Phänomen, dass die alte Heimat ein Stück weit auch häufig glorifiziert wird. So nach dem Motto, da war wirklich alles perfekt und dann wird gerne auch mal ausgeblendet, dass es natürlich auch Gründe dafür gab, weswegen man diese alte Heimat verlassen hat. Sagt dir das was? Kannst du was damit
anfangen?
Ja,
auf jeden Fall. Also in meiner Familie ist es halt, also es ist super einfach, weil glorifiziert wird gar nicht die Heimat, sondern glorifiziert wird die Zeit der Sowjetunion, die es ja gar nicht mehr gibt, sodass man ja gar nicht ja eigentlich überprüfen kann. Also man kann nicht kurz mal dahin fahren und sehen, ach nein, es ist doch nicht so glänzend alles, sondern es liegt in der Vergangenheit, es ist völlig unantastbar und dadurch kann man es ja nur heilig sprechen und alles ist halt cool. Ja, das machen meine Eltern schon, sie flüchten sich stark da rein. Für mich ist es halt überhaupt nicht so und
Aber es sagen viele jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, das politische System war eine Katastrophe, aber gesellschaftlich der Zusammenhalt, der war höher, als es hier ist.
Ich kann sagen, ja, der Zusammenhalt für diese Menschen war halt höher, weil sie hier ihn jetzt nicht mehr haben, was nicht bedeutet, dass es ihn hier nicht gibt oder dass es ihn dort in einem größeren Maße gab. Es waren Menschen, die waren in ihrem sozialen Umfeld eingebunden. Sie hatten ein gesundes soziales Netz, was sie hier häufig nicht mehr haben, weil sie entweder gar keins mehr haben oder eins haben, was wiederum deswegen da ist, weil es Teil der Familie ist, weil es Teil dieser Migrantengruppe ist und man durch die Umstände an diese Menschen gebunden ist und nicht sie frei wählt, weil sie einem entsprechend, dem eigenen Mindset entsprechen. Ich glaube, das ist halt der Grund. Das ist genauso wie Leute ja immer wieder die Zeit idealisieren, in der sie 30 und 40 waren. Warum? Weil das ist die Zeit, wo sie körperlich noch oder gerade am fittesten eigentlich sind, wo sie meistens das größte materielle Sicherheit, eigentlich die größte materielle Sicherheit genießen, den größten Einfluss Bereich überhaupt in ihrem Leben selbstständig übernehmen können. Vorher war das nicht möglich. Später wird es wieder immer weniger möglich. Und das ist ja, das gibt es ja Untersuchungen zu, und das ist halt einfach so interessant, ne? Egal welches Jahrzehnt es tatsächlich ist, wenn man Menschen nach den besten Jahren befragt, dann fallen diese Jahre auf ihre 30er. Und das spielt gar nicht so sehr eine Rolle, was das ist. Das passiert sogar bei Leuten, die halt deren 30er im Krieg waren. Sogar die sagen dann, ja, das waren die Jahre, die waren, aber es war zwar schlecht, aber dafür gab es den Zusammenhang, dafür gab es die Vision, dafür gab es dieses und jenes. Und es liegt aber eigentlich an dieser Periode der eigenen Biografie, weil wir alle sind ja irgendwie auf so einer Reise, ne? Von, sagen wir, 0 bis 100. Und genau, und es gibt halt bestimmte Zeiten, in denen wir uns besonders wohlfühlen, weil alles irgendwie dann so stimmt. Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran. Ich glaube nicht, dass es wirklich irgendwie, dass man es rekapitulieren kann. Wie war der Zusammenhalt? Wie war genau die Gesellschaft? Ich glaube, in jeder Gesellschaft gibt es Zusammenhalt und in jeder Gesellschaft gibt es eben keinen. In jeder Gesellschaft gibt es die Abgehängten und in jeder Gesellschaft gibt es die, die sich halt etwas erarbeiten, und es gibt auch die, die sich das nur erschleichen. Ich glaube, das ist übergreifend.
Du hast vorhin das Thema Mobbing angesprochen, dass du angefeindet wurdest, dass du da wirklich auch stark drunter zu leiden hattest. Ich würde dich gerne fragen, vor dem Hintergrund deiner eigenen Biografie und dieser Erfahrung, wie hast du im Jahr 2015 die Flüchtlingsdebatten und die sogenannte Flüchtlingskrise erlebt?
Ja, also, ja, verschieden, wie ich die meisten Sachen erlebe. Also ich habe nie irgendwie einen bestimmten Eindruck von etwas. Also klar, es gab halt einerseits die Formulierung Flüchtlingskrise, die ja an sich einfach schon mal ein Gewaltakt irgendwie gegen die Menschen ist. Gleichzeitig habe ich in meinem unmittelbaren Umfeld sehr viele Menschen erlebt, die mit sehr viel Verständnis und Gastfreundlichkeit reagiert haben, nicht nur ideell, sondern auch ganz konkret, sowohl materiell als auch, dass sie wirklich zum Teil einen Teil ihres Wohnraumes zur Verfügung gestellt haben, dass Leute Dinge organisiert haben, etwas gemacht haben. Ich habe aber auch erlebt, dass Leute gerade im jüdischen Umfeld sehr viel Angst hatten.
Stichwort Antisemitismus.
Ich habe auch im deutschen Umfeld erlebt, dass diese Angst davor, da kommen sehr, sehr viele fremde Menschen und wo sollen sie hin und was muss ich abgeben?
Ja, ist das ein Punkt, der dir bekannt vorkam oder der deinen Eltern bekannt vorkommt?
Also ich sag mal so, klar, das sind halt, ne, die Argumente, die man ja auch, ne, zum Teil irgendwie aus dem Umfeld, also jeder hatte sicherlich den einen oder anderen Menschen in seinem Umfeld, der diese Argumente dann verstärkt gebracht hat. Auch ich hatte solche Menschen, selbstverständlich. Aber ich muss sagen, bin damit anders umgegangen. Also ich habe eher so versucht, hineinzuspüren, wo sind vielleicht meine eigenen Ängste? Stichpunkt Antisemitismus.
Dazu muss man sagen, also viele Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, kommen beispielsweise aus arabischen Ländern, wo der Hass auf Juden, der Hass auf Israel sozusagen zur Staatsdoktrin gehört.
Genau.
Das meinst du, ja?
Genau, und das ist, also das braucht man sich ja nicht irgendwie. Ja, also es bedeutet nicht, dass jeder, der kommt, Antisemit ist, und es bedeutet nicht, dass jeder, der antisemitische Einstellungen hat, sie dann auch ungefiltert äußert. Es bedeutet auch nicht, dass jeder, der sie äußert, öffentlich äußert. Und es bedeutet auch nicht, dass von diesem Menschen, der das vielleicht sogar öffentlich äußert, eine tatsächliche, nochmal eine physische Gewalt ausgeht. Das sind ja alles ganz große Abstufungen. Also ich kenne unter jüdischen Menschen sehr viele Rassisten, muss ich sagen. Dennoch würde ich bei den meisten sagen, dass kein physisches Gewaltpotenzial von denen ausgeht. Bei den meisten, ich hoffe ich zumindest. Insofern, ich habe halt eher so geschaut, wo entstehen auch in mir, also wo korrespondiert diese Angst mit mir, um herauszufinden, um dann so eine Andockstelle zu haben und mir vorstellen zu können, wie die Menschen damals wohl auf uns reagiert, also warum die Menschen auf uns so oder so reagiert haben. Also das ist ja so mein Ansatz eher, dass ich versuche, das Mindset zu verstehen, diese Angst zu verstehen. Mhm. Auch ohne, dass ich sie sympathisch finde oder sowas, aber einfach mich meiner eigenen Schattenseiten, denen mich halt zu stellen und zu gucken, okay, also, du weißt eigentlich, dass das wie die richtige Antwort wäre, aber was sagt dein Gefühl? Und wo geht das ein bisschen auseinander? Und da zu verstehen, okay, wie entsteht denn eigentlich so eine Angst vor dem Fremden und was kann ich ihr persönlich entgegensetzen, um den Menschen ein Argument zu bringen, wie sie etwas persönlich ihrer eigenen Angst entgegensetzen können. Das ist mehr so mein Ansatz.
Und ist der erfolgsversprechend? Also kann man mit Rationalität da wirklich etwas erreichen?
Ich würde sagen, ja. Weil mein Ansatz ist halt der, zu schauen, was weiß ich wirklich und was vermute ich nur? Wen kenne ich wirklich und wie sieht die Begegnung dort aus? Und mich auf das zu konzentrieren, was ich wirklich kenne, was mir wirklich begegnet. Wie viel begegnet es mir wirklich im Alltag? Wo sind wirklich meine Kontaktpunkte, Berührungspunkte? Und wo habe ich wirkliche Nachteile und nicht hypothetische? Und von diesen hypothetischen komplett Abstand zu nehmen und zu sagen, ich kann sie nicht beeinflussen. Warum sollte ich meine Energie verschwenden, darüber zu mutmaßen, wie das sein könnte?
Lana, wenn du mit Geflüchteten sprichst und die zu dir sagen, du Lana, du kennst vielleicht ein bisschen unsere Situation, wie können wir uns in Deutschland einbringen, wie können wir erfolgreich werden, wie können wir die Integration erfolgreich gestalten? Was würdest du ihnen antworten?
Ich würde einen einzigen Tipp geben, einen einzigen, denen und allen, die nach ihnen kommen, beherrscht diese Sprache und beobachtet die Kultur und die Umgangsformen, denn nur dadurch könnt ihr in den inneren Kreis kommen und aus ihm heraus könnt ihr Sachen mitgestalten und euch verständlich machen, euch erklären, euch, also jetzt nicht so in dem Sinne, ja, wir müssen jetzt hier hinkommen und uns dann alle erklären, also so ist es nicht gemeint, sondern in dem Moment, wo ich eine Wirksamkeit in einer Gesellschaft haben möchte, muss ich mit ihr kommunizieren können. Und das geht ausschließlich über die Sprache. Man muss aber dazu auch sagen, dass die deutsche Gesellschaft, und das ist sie nach wie vor nicht bereit, also in Berlin auf jeden Fall mehr als woanders, die deutsche Gesellschaft muss akzeptieren, dass eine Mehrsprachigkeit der Menschen auch bedeutet, dass nicht jede Sprache auf einem muttersprachlichen Niveau beherrscht wird. Und die müssen verstehen, dass sie nicht den Intellekt einer Person an dem Niveau seiner Sprache ablesen können. Mhm. Weil das ist halt nach wie vor, finde ich, ein sehr, sehr deutsches Problem. Menschen hören, wie sich jemand ausdrückt und stempeln ihn ab. Also jemand macht einen grammatikalischen Fehler. Die Deutschen fühlen sich sehr häufig dann, das erhebt sie halt irgendwie auf so ganz krasse Höhen und sie haben das Gefühl, okay, ich bin diese Menschen wahnsinnig überlegen, obwohl sie vielleicht Deutsch als einzige Sprache sprechen und auch die im Dialekt. Aber trotzdem gibt es ihnen auf einmal so eine Hochheit. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in diesem Land sehr viel weiterkommt, wenn man das nicht verweigert, diese Sprache zu lernen und zu verfeinern, an ihr zu feilen und ich vergleiche das halt gerne mit Schach und sage einfach, das ist einfach eine gute Eröffnung und wenn du sie gemacht hast, dann kannst du das Mittel- und Endspiel gut gewinnen.
Würdest du denn sagen, dass Deutschland inzwischen weiter ist? Das klang jetzt in deiner Antwort ein bisschen an. Du bist 1996 nach Deutschland gekommen, heute ist das Jahr 2020, 24 Jahre später. Glaubst du, Deutschland ist weitergekommen, zumindest graduell?
Es ist für mich sehr, sehr schwierig, das zu beantworten, weil ich kann das ja immer nur aus meiner Perspektive beantworten. Und meine Perspektive heute ist ja eine völlig andere, als sie damals war. Also dafür müsste ich ja eine Zeitreise unternehmen und so mit meiner heutigen Perspektive, mit meinem heutigen Wissen und Erfahrungen einmal in die Vergangenheit reisen und wirklich gucken, wie war es denn wirklich? Denn das, was ich erinnere, das, was ich erlebt habe, ist ja etwas, was ich heute vermutlich vielleicht an demselben Ort nochmal so erleben würde, aber das tue ich natürlich nicht, weil heute ist meine... ich stehe heute nicht vor denselben Problemen und ich bin dem nicht mehr so ausgesetzt, wie ich es früher war. Und ich weiß auch nicht, welche Möglichkeiten ich vielleicht früher alles hätte nutzen können, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also ich meine, viele Sachen gab es auch damals und ich wusste überhaupt nichts von ihnen. Mhm. Es ist für mich wahnsinnig schwierig zu beantworten, aber ich habe das Gefühl, wir haben mehr neudeutsche Menschen in unserem Journalismus, in unserer Literatur, in unserer Unterhaltungsbranche, in unserer Politik nicht zuletzt, in unseren Krankenhäusern. Ich habe das Gefühl, dass es anders ist. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich lebe seit über 10 Jahren in Berlin. Und ja, und Berlin ist halt einfach nicht Deutschland. Und deswegen, das wäre, glaube ich, sehr arrogant, aus dieser Berlin-Bubble zu sagen, in der ich ja auch gerade noch so bin, zu sagen, ja, alles fein gerade, alles gut geworden, weil es mir gut geht. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt der 10-jährigen Lana im Jahr 2020, auf gut Deutsch gesagt, genauso beschissen gehen würde vielleicht, wie der Lana 96. Also.
Es sei denn, sie wäre nach Berlin gekommen, da wäre es dann vielleicht
wahrscheinlich
etwas anderes,
weil
die Großstädte etwas offener sind, liberaler sind.
Ja, wahrscheinlich. Wobei, dann wäre sie auch deutlich ignoranter geworden, denn das sind halt viele Leute, die ich treffe, die haben halt dieses ganze Leid einfach zum Glück nicht erleben müssen und können sich dadurch auch gar nicht vorstellen, wie schlimm es tatsächlich ist. Mhm. Also dann kann ganz leichter Eindruck entstehen, oh, das wäre mir nicht passiert, weil... Warum auch immer, also diese Lücke kann jeder für sich füllen, warum es ihm oder ihr nicht passiert wäre. Aber die Wahrheit ist, es hätte jedem passieren können, tatsächlich.
Was ist deutsch an dir? Was ist an dir ukrainisch?
Ukrainisch, wahrscheinlich meine Staatsbürgerschaft nur, weil ich kann ja noch nicht mal die Sprache vernünftig. Ich bin ja russischsprachig. Deutsch, auf jeden Fall... Meine Lieblingssprache, ja. Und auch die Sprache, in der ich mein gesamtes Wissen eigentlich auch erworben habe, wodurch sie natürlich einen sehr besonderen Stellenwert für mich hat.
Dann noch eine dritte Kategorie. Was ist nicht deutsch an dir?
Was ist nicht deutsch an mir? Ja, alles andere wahrscheinlich.
Das da wäre?
Dass ich mich nicht irgendwie geografisch, geologisch irgendwie jetzt mit Deutschland verbunden fühle. Ich fühle mich mit keinem Ort der Erde jetzt irgendwie so verbunden. Also ich fühle mich mit der Sprache verbunden, mit den Gepflogenheiten, die mir dann vertraut sind, in denen ich mich dann wohlfühle und gut bewegen kann, weil ich sie kenne, weil ich sie die Codes beherrsche. Und das sind halt Sachen, die dann ja deutsch sind oder halt auch russisch sind, weil da drin kann ich mich auch gut bewegen und noch so ein paar andere, in denen ich mich irgendwie gut bewegen kann, weil ich die Codes kenne. Aber ich fühle mich damit nicht verbunden. Also es würde mir würde es wehtun, wenn man mir die Möglichkeit geben würde, in dieser Sprache zu schreiben, zu wirken, zu kommunizieren. Mir würde es überhaupt nicht wehtun, die Örtlichkeit an sich hinter mir zu lassen. Also ein warst anderer du, Ort könnte genauso schön sein. Also,
warst du in der Zwischenzeit in der Ukraine,
ja,
seitdem wir abgereist sind? Wie häufig ungefähr? Öfter?
Die ersten 3 Jahre waren wir noch dort im Sommer, weil meine Oma noch dort gelebt hat. Später ist sie auch nach Deutschland gekommen und dann auch in Deutschland leider nicht so viel später dann verstorben. Seitdem war ich 20 Jahre lang nicht in der Ukraine und die letzten 2 Jahre, also 2018 und 2019, war ich in der Ukraine wieder gewesen. Allerdings nicht in meiner Geburtsstadt Dnipropetrovsk, sondern im Westen in Lviv, was sehr, sehr anders ist. Allein schon deswegen, weil es größtenteils ukrainischsprachig ist und ich auch da gucken musste, wie ich damit umgehen kann. Und
zusammengefasst in einem Satz, die Ukraine, was bedeutet sie dir?
Sie ist eine Zwischenstation meiner Familie.
Deine Schriftstellerkollegin Lena Gorelik hat kürzlich in einem Essay für die Jüdische Allgemeine folgenden Satz geschrieben. Ich zitiere, und dann waren sie da, diese Russen, obwohl wir nicht nur aus Russland, sondern auch aus der Ukraine, Moldawien, Georgien und manch anderen Ländern kamen und auf diese Unterschiede viel Wert legten. die, von denen man sich erhofft hatte, dass sie die jüdischen Gemeinden wieder erblühen lassen. Es lag dem ganzen Prozedere die absurde und leicht größenwahnsinnige Hoffnung zugrunde, Geschichte ließe sich übermalen mit schönen, bunten Farben. Zitat Ende. Das als letzte Frage zu diesem Komplex. Hast du das gelegentlich auch so erlebt? Es gab in Deutschland die Shoah, dann kam irgendwann in den Anfang der 90er Jahre die jüdischen Kontingentflüchtlinge, so nach dem Motto, ist als Feigenblatt, da gibt es das wieder, das jüdische Leben.
Ich habe das Aufforstung genannt, Leben. Wenn Leute gefragt haben, wieso seid ihr hier, und ich irgendwann diese Scham überwunden habe und auch diese Lüge nicht mehr erzählen wollte, von der mir damals als Kind gesagt wurde, am besten du sagst, wir sind wegen Arbeit hier, weil dann war die nächste Frage, und haben deine Eltern eine Arbeit? Und dann hätte entweder eine zweite Lüge folgen müssen oder ja, ich wäre ins Schwimmen gekommen. Also habe ich dann einfach die Wahrheit gesagt und gesagt, nee, wir sind wegen Aufforstung da. Und dann war die Frage, wegen Aufforstung sind deine Eltern Forster? Und ich meinte, nein, der jüdischen Aufforstung. Die waren so, hä? Und ich meinte, naja, ihr wisst schon, Zweiter Weltkrieg, die Shoah, alle Juden tot, die eigenen waren, und jetzt müssen die neuen Bäumchen gepflanzt werden. Und dann halt, dann war das Gespräch beendet, weil ich hatte dann einfach so ein bisschen, die Macht des Gesprächs dann auf meiner Seite. Es war dann allen so unangenehm. Genau. Ah ja, Schachmann. An die Flüchtlinge. Bitte seid manchmal unangenehm. Das macht die Deutschen immer sehr platt. Witzig und unangenehm. Das mögen Deutsche irgendwie komischerweise gar nicht. Und dann lassen sie einen häufig auch in Frieden.
Wir haben jetzt viel gesprochen über die Deutschen. Lass uns auch noch mal über unsere eigenen Leute sprechen. Wie wurde deine Familie aufgenommen von den Alteingesessenen, also den deutschen Juden, die schon da waren?
Ja, wie so ein bisschen, jeder kennt doch dieses Bild. Da ist halt so eine Familie und die hat dann so einen Tisch und da brennen die Kerzen und da spielt so eine klassische Musik, alle haben feine Sachen an und dann klingelt es an der Tür. Und der Vater sagt, macht da mal jemand auf? Ja, na klar, das sind doch die Verwandten. Und dann wird die Tür aufgemacht und dann kommen halt so Verwandte rein, die haben halt irgendwie so irgendwelche völlig andere Kleidung an, so ein bisschen vielleicht abgewälzt, so ein bisschen bunter, die sind lauter, die haben auch andere Interessen, die sind auch ein bisschen hungriger irgendwie. Und während die eigenen Kinder ganz brav an dem Tisch sitzen und einfach warten, bis das Essen losgeht, kommen diese hungrigen Mäuler rein und stopfen sich alles, was auf dem Tisch ist, rein. Ne? Das ist einfach völlig grotesk, unangenehm, und irgendwie mag man das halt alles nicht. Und die sind doch irgendwie eingeladen, die sollen sich doch benehmen. Also, ich hatte das Gefühl, man hatte eine ganz klare Erwartung, wie wir zu sein hatten. Die meisten von den Leuten waren halt eben nicht so. Niemand hat sich vorher die Mühe gemacht zu erfahren, wie ist da die Kultur, wie ging es den Leuten, was sind das für Menschen, was sind deren Bedürfnisse. Die sind neu gekommen, die haben alles hinter sich gelassen. Was erhoffen sie sich eigentlich? Viele haben, habe ich das Gefühl, gedacht, ja, die kommen, weil sie mit uns beten wollen. Hm. Nein, Mann, die kommen, weil die Hunger haben.
Glaubst du, das hat sich gebessert? Sind die Probleme weniger geworden, zumindest in unserer Generation? Also ich weiß, in der Generation meiner Mutter, so 70 Jahre alt, da gibt es diese Friktion immer noch. Yeah. Ist es bei uns auch so? Wie ist es bei dir?
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass meine Generation oder unsere Generation zum Teil halt so Tangenten aufgestellt hat. Die gibt es. Und es gibt, vielleicht sind es halt so ein bisschen wie so Kreise, die sich manchmal so überschneiden. Und in der Mitte bilden sie so eine kleine gemeinsame Menge. Und da bewege ich mich, würde ich sagen, mit noch vielen anderen. Und wir können dann sagen so, ja, wieso denn? Wir sind doch hier. Aber wenn wir genau gucken, dann ist es eigentlich ein ganz kleiner Ausschnitt, den wir zusammen mit diesem anderen Kreis bilden. Und rechts und links von uns ist aber der Kreis, der halt nur durch uns vereint ist. Und es ist okay, aber ich glaube, es sind viele Leute, die nach wie vor auch sehr verschieden sind in ihren Mentalitäten und in dem auch, wie sie jüdisch sein verstehen. Auch innerhalb des Kreises ist es immer verschieden. Ich bewege mich auf sehr glattem Eis, auf das du mich geführt hast.
Trotz dieser Unterschiede würdest du sagen, du hast deine Bubble gefunden, deine jüdische Bubble?
Ja, das ist eine interessante Frage und ich würde sagen, nein. Ich fühle mich in vielen Zusammenhängen sehr wohl und kann gut in ihnen sein und auch ich sein. Eine davon ist zum Beispiel der Elis-Kreis, also die ganzen Elis-Stipendiaten, aber auch Elis-Alumni und Alumnas.
Zur Erklärung, das jüdische Studienwerk,
das, Elis. Genau, Elis, das jüdische Studienwerk, das ich halt durch meinen Mann halt so kennengelernt habe. Ich war nie persönlich Teil davon, aber irgendwie bin ich so ein bisschen Teil davon geworden. Und da finde ich sehr viele Schnittmengen mit
was,
den Leuten.
Was verbindet euch da?
Uns verbindet irgendwie... Mit vielen verbindet mich einerseits die Herkunftsgeschichte unserer Familien zusammen mit dem Aspekt, dass viele von uns, im Gegensatz zu vielen anderen von uns, uns von diesem Background ein großes Stück weit auch distanziert haben. Mhm. Dann irgendwie die... Der Wunsch nach jüdischer Tradition und Vertiefung des Wissens um die jüdische Tradition, Vertiefung im Bereich so der, auch der Schrift und der Sprache auch und des Ritus und all dem, was damit so zu tun hat und was innerhalb der sowjetischen jüdischen Gemeinschaft so fleißig ausgerottet wurde, also was relativ gut gelungen ist, muss man sagen. Es wurde den Leuten sehr gut abtrainiert und ich habe das Gefühl, viele sind dort so auf der Suche, das nachzuvollziehen, das zu verstehen, das zu kennen. Und es vollzieht sich aber auf einer intellektuellen Ebene, die mir halt sehr nahe geht, weil ich werde niemals der Mensch werden, der glaubt, dass Gott möchte, dass ich das und das mache. Mhm. Oder der glaubt, das und das hat Gott diktiert. Ich glaube nicht daran. Ich werde niemals daran glauben. Und ich treffe dort viele Menschen, die auch ebenfalls nicht daran glauben, denen aber dieses Buch und diese Schrift und die Geschichten und der Ritus und alles dennoch wahnsinnig viel bedeutet und dennoch heilig ist. Also es ist heilig, ohne dass es in dem ursprünglichen Sinne heilig ist. Und da finde ich halt tatsächlich so eine Connection.
Da sind wir schon genau beim Stichwort. Du bist einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden, schon vor deinen zwei sehr erfolgreichen Romanen, nämlich mit deinem Blog 52 Shabbatot. Die Idee dahinter war, dass du ein ganzes Jahr lang 52 Shabbatot den Schabbes gehalten hast.
Genau.
Wie bist du auf diese Idee gekommen und wie prägt dich das noch heute oder prägt es dich überhaupt noch heute?
Ja, wie ich auf die Idee gekommen bin, könnte auch einen ganzen Podcast füllen oder auch ein Buch. Vielleicht sollte das auch irgendwann. Es war in so einer Kollaboration mit einer damaligen Freundin, mit der ich ein Theaterprojekt begonnen habe, was ursprünglich ein völlig anderes Thema hätte haben sollen und bei dem ich mehr oder weniger dazu gedrängt wurde, die jüdische oder meine jüdische Identität in den Mittelpunkt des Interesses oder in den Mittelpunkt des ganzen Unterfangens zu stellen, was ursprünglich gar nicht die Idee war. Meine Idee war Mutterschaft und Elternschaft als solche, als Ausgangspunkt und als Fokus dieser Theaterperformance, die wir erarbeiten wollten, zu stellen. Das war eigentlich, was mich interessiert hat. Durch den privaten Kontakt wurde aber wurde von ihr viel irgendwie diese Migrationsgeschichte immer wieder auf den Tisch geholt und ich irgendwie war das auch ein bisschen heilsam, weil ich seit langem damals nicht so stark mich damit beschäftigt habe. Die Sachen waren irgendwie so, wie sie waren. Die waren irgendwann so von mir so gesponnen worden und standen da und plötzlich durch ihre Fragen stellte ich fest, ja, auf vieles habe ich nicht die Antwort und viele Sachen, die da so sind vor einer Weile irgendwie entstanden, stimmt vielleicht so gar nicht. Dadurch habe ich mich dazu verleiten lassen, das als Mittelpunkt praktisch dieser ganzen Performance zu nehmen. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass sie nie stattgefunden hat.
Wie hat dich das in deinem eigenen Judentum weitergebracht, gestärkt?
Ja, dass es halt so war und dass ich diese Performance gemacht habe, dass ich darüber hinaus gegangen bin, was vorher für mich mein jüdischer Alltag war und einen echten jüdischen Alltag kreiert habe. Es passte auch übrigens sehr gut dazu, weil ich eine ganz kleine Babytochter damals hatte. Sie war eins, glaube ich. Es hat sehr, sehr viel verändert für uns. Es hat mich nochmal darüber viel nachdenken lassen. Es hat mir einerseits einen Inhalt des Jüdischen gegeben. Ich habe mir auch einfach die Zeit genommen, mich mit vielen jüdischen Inhalten und Traditionen auseinanderzusetzen. Es hat mir aber auch nochmal die Antwort geliefert, warum. Warum es Religion braucht, warum ich nicht religiös bin.
In einem Satz formuliert die Antworten auf diese beiden Fragen?
Es braucht die jüdische Religion, weil es der Kern, das ist das Herzstück des Judentums. Und ohne das Herzstück kann es nicht leben. Ohne das Herzstück gibt es nur die Ränder. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich nicht das Herzstück bin. Ich bin die Ränder. Es ist aber okay. Ich bin gerne die Ränder. Es braucht die Ränder. Es braucht das Herzstück und es braucht die Ränder. Und ich bin die Ränder.
Was von dem hast du beibehalten?
Ich habe halt innerhalb dieser Challenge auch die Feiertage gefeiert. Das kommt dazu. Ne? Also nehm dir nie zu wenig vor, sage ich immer. Die Feiertage habe ich beibehalten. Also wir leben weiterhin im jüdischen Jahr. Wir feiern die Feiertage. Wir feiern aktuell Hanukkah. Und auch nicht nur den ersten und den letzten Tag, sondern so richtig alle Tage durch. Und inklusive Inhalt, inklusive der Geschichten, die ich meiner Tochter vorlese, die ich ihr erzähle, die ist auch auf der jüdischen Schule. Also mir sind diese Inhalte sehr wichtig. Ich halte den Schabbat nicht weiter so ein, wie ich das während der Challenge und auch noch die ersten anderthalb, zwei Jahre danach durchgehalten habe, weil ich gemerkt habe, dass es für mich halt anders sein muss, damit es echt ist, damit es ich bin. Und es ist mir wichtiger, ich zu sein, als nach außen hin etwas darzustellen. Das ist einfach meine persönliche Priorisierung. Mir ist es wichtiger, authentisch ich zu sein, mit mir selber wirklich im Reinen zu sein. Und ich habe gemerkt, dass halt bestimmte Dinge abzusagen, nicht an ihnen teilnehmen zu können, mir sehr viel Leid bereitet hat. Es ist für mich sehr schwierig gewesen, in Deutschland als Künstlerin, als Freiberuflerin, den Schabbat in all seinen Konsequenzen einzuhalten. Also im eigentlichen Sinne nicht zu arbeiten, nicht zu reisen, nicht zu bezahlen und so weiter und so fort, nicht verfügbar zu sein. Es hatte für mich halt zum Teil auch wirklich Nachteile gehabt, also wirklich im eigentlichen Sinne. Auch, dass bestimmte Beziehungen sogar daran kaputt gegangen sind, weil ich am Wochenende nicht dann so zur Verfügung stand und es gibt nun mal diese zwei Tage. Und am Samstag ist eben auch der einzige Wochenendtag, an dem die Läden offen haben. Und es artete häufig in einem richtigen Stress aus, diesen Schabbat vorzubereiten, damit ich ihn einhalten konnte. Und dann habe ich auch wirklich gemerkt, ich muss dann noch weiter von weggehen und nur noch das behalten, was wirklich für mich, also wie dünn kann der Faden werden, dass er noch nicht abreißt, aber dass er auch nicht so dick ist, dass ich zu viel von mir weggeben muss. Und das ist halt so, dass ich halt nicht im eigentlichen Sinne arbeite, also meiner Arbeit nicht nachgehe. Dass ich auch auf jeden Fall, also wir zünden die Kerzen und danach leben wir ein säkulares Leben. Mhm. Das ist halt der dünnste Faden, der geblieben ist. Und ich bin mit ihm okay, weil ich auch akzeptiere, dass ich nicht das Herzstück bin.
Lana, wir stellen unseren Gästen, wenn es denn passt, gern zum Abschluss des Gesprächs die viel zitierte Kofferfrage. Juden und Koffer ist ja ein ganz eigenes Kapitel für sich. Stichwort Antisemitismus von rechts, von links, aus der Mitte, muslimischer Judenhass, religiöser Judenhass und, und. Und einige Juden sagen, unsere Koffer stehen im Keller. Andere sagen, die Koffer stehen bereit, aber nur für den Sommerurlaub. Wieder andere sagen, es wird langsam wieder Zeit, nachzuschauen, wo die Koffer stehen. Wie beantwortest du diese Frage? Müssen, sollten wir wieder nachschauen, wo unsere Koffer stehen?
Ich weiß, wo meine Koffer stehen. Sie stehen sehr zentral. Ich habe sehr hübsche gewählt, damit sie nett anzuschauen sind. Und sie erinnern mich immer an das Fernweh und die Reiselust, die ich schon immer verspürt habe und weiterhin verspüren werde. Reisen macht mir keine Angst.
Hoffentlich bald, wenn Corona vorbei ist. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Ich danke euch für die Einladung.
Das war der Podcast Schon immer Tachles. Mein Name ist Philipp Hellmann-Engel und in der nächsten Folge, der Abschlussfolge, werden wir dann tatsächlich Rabbiner Berger aus Stuttgart begrüßen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.